Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und möchte hier in diesem Podcast unter anderem Menschen vors Mikrofon holen, die Ähnliches wie ich erlebt haben, nicht als Zeugin Jehovas oder als Ex-Zeuge Jehovas, sondern aus vielen verschiedenen konfliktträchtigen Gruppen oder auch Sekten. Und unter anderem erzähle ich auch in diesem Podcast über mein eigenes Leben, über meine Kindheit bei den Zeugen Jehovas in vielen anderen Folgen, die es bereits schon online gibt. Und in dieser Folge habe ich eine ganz starke Frau mit mir im Interview. Sie war so lieb und hat sich bereit erklärt, über ihre Vergangenheit, über ihre Kindheit zu erzählen. Ich bin so froh, dass ich sie gefunden habe, weil ich wünschte, ich hätte ihre Stärke, als sie oder als ich so jung war wie sie. Hört euch diese Folge an, dieses Interview an. Es ist ein ganz tolles Interview, wie ich finde. Und ich kann nur den Tipp geben, bleibt dran bis zum Schluss. Und dann geht's auch schon los. Ach ja, zwei Dinge seien vorab noch erwähnt. Aufgrund von Corona habe ich noch nicht so ganz den Dreh raus, wie ich Interviews online führe mit perfekter Tonqualität. Also falls irgendjemand Tipps hat, gerne immer her damit. Und meine Interviewpartnerin hat den Wunsch geäußert, anonym zu bleiben. Den habe ich ihr natürlich gewährt und der Name wurde somit geändert. Aber jetzt geht's auch wirklich los. Hallo Mira, schön, dass du und herzlich willkommen erstmal zu meinem Podcast und schön, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Wir haben den Namen geändert, es war dein Wunsch und den respektiere ich auch total und wir werden auch nicht erzählen, um welche Gruppe, welche Organisation, welche Gemeinschaft es sich hier handelt. Und auch das war dein Wunsch und trotzdem freue ich mich riesig über dieses Interview. Ich habe einen Zeitungsartikel im September gelesen von dir. War das dieses Jahr? Durch Corona bin ich so durcheinander.
Ja, das war dieses Jahr im September.
Und habe gedacht, weil da ja auch nicht stand, um welche Gruppe es sich handelt. Oh Gott, das ist das Zeugen Jehovas. Und ich war etwas verwirrt und total interessiert daran, weil ich wissen wollte, mit welchem Mädchen, mit welcher starken Frau ich da zu tun habe, weil ich so viele Parallelen gesehen hatte und oder beim Lesen erkannt hatte und mich ja aufgrund dessen gefragt habe, sind das Zeugen Jehovas? Aber wir können eins sagen, nein, es handelt sich hierbei nicht um die Zeugen Jehovas. Das verrate ich mal oder das sage ich mal hier so ganz offen und darf das auch. Und vorab, bevor ich es vergesse, möchte ich wie in allen anderen Folgen hier auch noch festhalten, dass alles, was ich erzähle, meine persönliche Meinung ist, das habe ich so erlebt in der Kindheit und das gilt nicht im Allgemeinen. Und ich glaube, bei dir ist das ähnlich, genauso?
Bei mir ist es genauso. Ja, das ist meine Meinung, die kann ich vertreten. Andere können da gerne eine andere Meinung zu haben, auch zu den verschiedenen Gemeinden.
Schön. Gut, dann haben wir das auch erstmal abgehakt. Aber zurück zu dem Zeitungsartikel und zu dir, was mich total nicht gecatcht, aber ich fand den Einsatz so treffend und der passt ja auch gut zu meinem Podcast. Da war so ein Wort, was ich so dachte, ja, das ist es. Es stand nämlich, dass so etwas, was dort was dir ja widerfahren ist oder was du erlebt hast, sagen wir es mal so, es ist nicht was für Kinder, sondern das ist für Ü18. Und das fand ich so treffend, weil es mir ja sehr ähnlich geht oder das ja auch meine Ansicht ist. Kinder sollten aus solchen Gruppen extrem Belehrungen ferngehalten werden.
Ja, auf jeden Fall. Alles, worum es da geht, mit Himmel und Hölle, Engel, Dämonen, Angst aufbauen, bestraft werden und das für die Ewigkeit, das ist einfach zu viel. Das hat ein Kind nicht zu interessieren. Das soll ja unbeschwert aufwachsen. Und wenn das ein Film wäre, wäre der vermutlich Ü18.
Mit Sicherheit. Also, ja,
geht genau, also die Bibel meine ich damit.
Ja, auch bei uns war es ja so, dass wir viele grausame Bilder als Kinder gesehen hatten in den Publikationen, in den Büchern, wo ich heute draufblickend sage, das gehört nicht in Kinderaugen, in Kinderhände. Aber ich glaube, vielleicht erzählst du oder erzählst ein wenig aus dem, was diese Gemeinschaft bei dir nach außen tragend als Bild abgegeben hat, dass man so einen kleinen Einblick bekommen kann, was so, ja, oder in welchem Rahmen du dich bewegt hast als Kind, damit man so, ja, einen kleinen Eindruck einfach von deinem Leben damals bekommt.
Ja, also ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die war bei uns im Dorf, das waren damals um die 300 Leute, die wiederum gehören zu einem Gemeinschaftsverband, der relativ groß ist, also aus meinen damaligen Kinderaugen war er riesig und überall. Die sagen über sich, dass sie in 47 Bezirke agieren, an 300 Orten und wöchentlich circa 19.000 Erwachsene und Jugendliche erreichen. Die Organisation bzw. der Gemeinschaftsverband, der arbeitet eng mit einer Missionsgesellschaft zusammen, die dann auch Missionseinsätze im Ausland plant, und die gehören oder sind Mitglied im Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband. Das habe ich erst gestern rausgefunden bei meiner Recherche, und da sind einige ganz kleine Gemeinden, die sich dann auch wieder zusammen verbinden. Das ist der Dachverband von denen, also der Gemeinde, der ich angehört habe, und die arbeiten wiederum mit der Evangelischen Allianz zusammen. Und da merkt man auch schon, wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, wie komplex die Strukturen sind und wie alle im Grunde an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Das ist zum einen die Missionierung und eben Menschen Jesus nahe bringen und zum Glauben zu überreden, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Genau, sie stehen auch ganz klar gegen Homosexualität, was ich überhaupt nicht verstehen kann, und sind bibeltreu, und man kann sie eigentlich als evangelikal bezeichnen. Genau, das als kurzer.
Ja, das handelt sich hierbei dann halt nicht um spirituelle Gruppe, sondern um eine bibelangelegte oder eine klassisch religiöse Gruppe.
Genau.
Und du hast in dem Interview auch erwähnt, dass es eine Gruppe ist, die nicht in der Gesellschaft als Sekte anerkannt ist bis heute, was du dann für dich einfach auch festgestellt hast.
Genau, also es gibt einige kritische Stimmen, also einige nicht. Im Internet liest man relativ wenig Kritisches über die Gemeinde und den Gemeinschaftsverband. Wenige Stimmen sagen, es sind sektenartige Strukturen. Und es gibt im Internet eine Checkliste für Sekten oder sektenartige Strukturen auch. Oder
die erkenne ich ja auch von der Sektenbeauftragtenstelle hier in Berlin, vom Senat, die solche Checklisten offen zeigen oder aushändigen auch.
Genau, die meine ich. Also da gibt es auch eine aus NRW und aus Sachsen. Ich nehme an, dass sie sich im Großen und Ganzen ziemlich ähnlich sind. Es sind dann mehrere Einzelpunkte, und je mehr Punkte auf die Gruppierung zutreffen, desto eher sind sie, kann man sie als Sekte einstufen. Und in meinem Fall bei dem Gemeinschaftsverband treffen so gut wie alle Punkte zu. Wie zum Beispiel, dass die Gruppe sich selbst kontrolliert, also die Gruppenmitglieder untereinander. Dann ist klassisches Schwarz-Weiß-Denken, es gibt die drinnen und die draußen. Das draußen wird dann in dunklen Farben gemalt und eher satanisch angesehen. Wissenschaft wird verteufelt, und da gibt es auf jeden Fall einige Punkte, die da total zutreffen. Und seither bin ich überzeugt, in der Sekte aufgewachsen zu sein. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr wird mir klar, dass da einiges schiefgelaufen ist in meiner Jugend und meiner Kindheit. Und es wird auch total schwer, an die noch zurückgebliebenen Gemeindemitglieder, wie zum Beispiel auch meine Familie, die immer noch gläubig sind, mit denen zu kommunizieren, wenn man ein atheistisches Weltbild hat.
Ja, das heißt, du bist hineingeboren, und wie lange bist du jetzt nicht mehr offiziell oder inoffiziell, oder wann hast du dich entschieden, oder jetzt vor 2 Jahren, vor 8 Jahren, dass du da nicht mehr ein Teil von sein möchtest?
Also ich bin reingeboren, wie auch meine Mutter und mein Opa. Das heißt, es waren schon mehrere vor mir, die einfach von Kindesbeinen an indoktriniert wurden. Und mein Ausstieg, das waren eigentlich zwei Teile. Der erste Teil, also ich bin 30 heute, das war vor 15 Jahren, damals war ich 15, hat sich ein Freund von mir als homosexuell geoutet und wurde sozusagen aus der Gemeinde verstoßen. Die Menschen haben dann die Straßenseite gewechselt, wenn sie ihn gesehen haben, und den Kontakt zu ihm verboten. Und da habe ich dann gemerkt, das kann nicht richtig sein, da stimmt was nicht. Ich verstehe das bis heute nicht, wie man so radikal reagieren kann, nur weil jemand das gleiche Geschlecht liebt, das geht die ja nichts an. Und da habe ich dann angefangen, mich immer mehr von der Gemeinde zu distanzieren und habe versucht, mein eigenes Leben zu leben mit den Freiheiten, die ich mir genommen habe, also Freiheiten, die jeder nichtgläubige Mensch automatisch irgendwie hat, mit dem, wer sind meine Freunde und was will ich beruflich machen, etc. Und ja, das lief nicht so gut. Da wurde ich viel von Depressionen heimgesucht, Angstzustände. Mir wurde immer wieder gesagt, ich bin selber schuld, dass es mir schlecht geht, weil ich gehe ja nicht mehr in die Gemeinde. Genau, also es wurde eigentlich die komplette Schuld bei mir abgeladen, dass ich Depressionen hatte. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt aber überhaupt nicht verstanden, dass da mehr hintersteckt als komische Menschen mit einer komischen Einstellung. Das kam dann erst vor, mittlerweile ist es, glaube ich, 3 Jahre her, also noch relativ frisch. Da kam dann der Gedanke, okay, das könnte eine Sekte sein. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was es damit auf sich hat, wie man auch Menschen total verkorksen kann mit vielen Folgenschäden. Und habe dann verstanden, okay, das, was ich eigentlich mein ganzes Leben versucht habe herauszufinden, ist, dass Religion das war, was eigentlich der Kernpunkt dieser Gemeinde ist und was ich heute eher ablehne.
Das heißt, du hast, oder schon als Kind, bei mir war es ja so, dass ich relativ früh gespürt habe, das ist nicht so meins. Hast du das als Kind auch schon so empfunden? Oder erst dann dadurch, dass da dieses Erlebnis war mit dem Freund von dir, der dann homosexuell sich da geoutet hat?
Also als Kind habe ich da gar nichts gemerkt, dass es irgendwie komisch ist oder irgendwas nicht stimmt. Das ging dann los mit der Pubertät auch. Ich habe eine unchristliche Seite und eine christliche Seite, also die Familie meines Vaters ist nicht christlich. Und aus der Familie ist meine Oma verstorben und dann hieß es auch, die kommt auf jeden Fall in den Himmel, was aber dem eigentlich widerspricht, weil sie war ja keine wiedergeborene Christin. Wiedergeboren heißt in dem Fall, dass man sein Leben aktiv Jesus übergibt und seinen Lebensweg dann danach ausrichtet. Und laut den Lehren des Gemeinschaftsverbandes dürfte sie eigentlich nicht in den Himmel kommen. Ich wurde aber mit 12 damals dann abgefertigt. Ja, war ja ein guter Mensch, passt schon. Da habe ich gemerkt, dass da halt die ersten Unstimmigkeiten sind. Und es ging dann in der Pubertät quasi immer weiter, auch mit dem Freund, den ich damals und auch heute noch habe. Da kam dann immer mehr aufeinander. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Ich habe aber die Schuld bei mir gesucht. Ich dachte, die sind alle toll und habe die auch ein bisschen so auf den Thron gestellt, auch meine Familie, meine Eltern, und habe mir nicht eingestehen können, dass die Fehler machen. Und da ja offensichtlich was nicht gestimmt hat, habe ich die Schuld komplett bei mir gesucht.
Das finde ich ja so ein klassisches Beispiel an Überforderung auf des Kindes. Also, weil ein Kind ja sehr mit sich im Fehlersuchen beschäftigt ist, ja. Und mit dem religiösen Hintergrund finde ich das, oder aus biblischen, oder naja, weil die Bibel das so und so sagt, finde ich das schon sehr fatal für ein Kind, einfach weil das eine Glaubenssache ist. Das ist ja kein Fakt, um dass das Kind was Schlechtes getan hat, so wie ich, das hat geklaut, das gehört dir nicht, das darfst du nicht machen, sondern es spielt ja ganz viel so eine Gottesblick, und man ist ja immer im Angesicht von Gott dann schlecht, wenn man das und das fühlt oder empfindet.
Ja, das hat auch totale Auswirkungen. Also ab einem gewissen Punkt findet man ja nicht unbedingt raus, was stimmt mit mir nicht, wenn ich die ganze Schuld auf mich nehme. Und das geht dann auch relativ schnell in suizidale Gedanken und eben starke Depressionen. Also das habe ich bei mir erlebt, das habe ich auch von anderen Aussteigern, eigentlich von den meisten anderen Aussteigern gehört. Und dass die subjektive Meinung meiner Eltern mein Leben so massiv beeinflusst, ohne dass es irgendwie einen Ausweg gibt, das war schon schlimm. Also Ausweg heißt halt auch eben, Gott sieht alles und er liest die Gedanken und er ist immer da und es gibt auch irgendwo kein Entrinnen, aber eine sehr große Bestrafung, wenn man das nicht macht, was er sagt, in Anführungsstrichen.
Da fällt mir gerade, oder was ich dich schon auch seit ein paar Minuten fragen wollte, wie sah denn da deine Kindheit aus als Rahmen? Also bei uns war das ja, oder in meiner Kindheit war das ja sehr strikt, das und das war vorgegeben, von Haus zu Haus gehen, immer wieder in die Versammlung gehen. Man war ja sehr beschäftigt in dem Ganzen. Also gab es das bei dir auch, dass du in so einem fixen, engen Rahmen täglich, eigentlich wöchentlich gelebt hast?
Ja, also es gab auf jeden Fall einen Rahmen, so einen Wochenrahmenablauf. Also es fängt ja morgens dann direkt an mit Bibellesen, dann wird bei jedem Essen gebetet, vorm Schlafen gehen wird gebetet und eigentlich zwischendurch auch immer im ständigen Kontakt mit Gott, wo ich ja heute sage, den gibt es nicht. Und es gab viele wöchentliche wiederkehrende Veranstaltungen der Gemeinde für alle Altersgruppen, also für die jüngeren Mädchen, dann für die etwas älteren Mädchen, dann für die Teenager, später dann irgendwie für die, die gerade erwachsen werden. Und die waren wöchentlich wiederkehrend. Und was mir auch im Nachhinein aufgefallen ist, man war immer nur mit Leuten aus dem gleichen Alter umgeben, also ein Jahr hoch oder runter, aber mehr dann auch nicht. Und war da auch, also ich bin mit denen zusammen aufgewachsen. Das waren schon auch die Glaubensgeschwister und andere gab's da nicht. Man hat dann mit denen die Freizeit geplant. Wir hatten relativ häufig irgendwelche Zeltlager für Kinder. Da war man anfangs als Teilnehmer dabei, dann später als Mitarbeiter. Es gab auch überregionale Gemeindetreffen, auch für Jugendliche. Da war ich auf sehr vielen. Und da in der Zeit habe ich tausende Christen kennengelernt. Und mir war einfach nicht bewusst, dass wir oder die eigentlich die Minderheit sind. Genau, viel auch Familienfeste. Also ich habe eine relativ große Familie von meiner Uroma, die Sprösslinge, wir sind 60 Leute, alle sehr, sehr gläubig. Da hat man im Tagesablauf eigentlich gar nicht so viel, aber das Jahr ist dann auch schnell voll.
Es ist so interessant, wenn ich dir jetzt so zuhöre. Und du hattest mir ja damals, kurz nachdem ich dein Interview gelesen hatte und wir telefoniert haben, hast du mir ja auch gesagt, um welche Gemeinschaft es geht? Ich habe es vergessen. Also das ist mir im Vertrauen gesagt und ich könnte es auch gar keinem eigentlich erzählen, weil ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich wieder, das sind so viele Parallelen wie bei den Zeugen Jehovas. Und auch vorhin dieser Punkt, den du erzählt hast, dass der junge Mann, der homosexuell ist und sich da geoutet hat und dann geächtet worden ist, das ist ja bei uns auch so, und ich erzähle immer noch, also auch heute noch uns, also lustig, es ist noch nicht ganz weg aus meinem System, ne? Das ist spannend. Nach 20 Jahren ist es immer noch nicht weg. Also das war in meiner Kindheit oder ist ja bei den Zeugen Jehovas auch gang und gäbe, dass jemand geächtet wird. War das damals für dich, aber ich glaube, das hast du ja auch schon beantwortet, dass das ein Angstfaktor war, davor hatte man Angst, dass man selber so behandelt wird, wenn man etwas tut. Gab es bei euch etwas oder in deiner Kindheit, wovor du Angst hattest, dass du das und das nicht tun durftest und dann würde das und das passieren und dann würde man ausgestoßen werden etc.?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte vor ganz vielen Dingen Angst. Ich konnte mich auch überhaupt nicht irgendwie frei bewegen. Heißt, mir wurde im Grunde vorgeschrieben, was für Musik ich zu hören habe, was ich für Kleidung tragen soll, wie ich mich geben soll, dass ich immer fröhlich und nett und nie das, was man wirklich denkt, nach außen kehren, heißt auch die Emotionen nicht zeigen. Und es waren sehr viele kleine Reglementierungen. Meine Mutter hatte mir damals auch den Kontakt zu meinem homosexuellen Freund verboten, wahrscheinlich, weil sie Angst hat, dass es abfärbt, sage ich jetzt mal. Also ich kann die Angst meiner Mutter überhaupt nicht nachvollziehen. Und es gab schon viele kleine Sachen, die da hatte ich nicht unbedingt Angst, direkt ausgeschlossen zu werden, aber ich hatte Angst, dass sich das summiert und dass sie die anderen quasi erkennen, wer ich wirklich bin und dass ich doch nicht zu denen gehöre und dass sie mich dadurch dann auch ächten. Also ich nehme an, dass ich deshalb auch die komplette Schuld immer auf mich genommen habe, weil dann verliere ich meine Familie nicht. In dem Moment, als mir klar wurde, dass ich eine komplett andere Haltung habe als die, ging der komplette Kontakt auch erstmal in die Brüche, weil man kann sich nicht mehr unterhalten. Es gab aber nie wirklich das, wenn man dies und das macht, dann wird man geächtet oder sowas. Das war da, die Grenzen sind ein bisschen schwammig. Und deshalb habe ich das auch nicht gemerkt, dass das so eine radikale Gruppierung ist.
Aber Homosexualität war schon ein No-Go-Thema.
Ja, das habe ich aber auch erst in dem Moment gemerkt, als ich gemerkt habe, wie andere auf meinen Freund reagieren. Das war davor in der Gemeinde, also zumindest habe ich das jetzt nicht mitgekriegt, dass es hieß, ihr dürft es auf keinen Fall und hoffentlich seid ihr dann nicht irgendwann homosexuell oder sowas. Sowas gab es eher nicht, es wurde eigentlich nie darüber gesprochen. Und ab dem Moment, als er sich geoutet hat, da hat man dann die Reaktion sehen können. Und ich denke, dass sie heute auch nicht wirklich, also die Einzelpersonen nicht ganz klar Stellung beziehen. Die würden sicherlich sagen, ach, wir würden doch. Und dann, wenn es soweit ist, reagieren sie wieder ganz anders.
Ja. Du hast ja vorhin angesprochen, dass es eine Missions- oder eine Gemeinschaft ist, die aufs Missionieren ihr Ziel ausgerichtet hat, weil sie auch davon ausgehen, dass das Ende dann bald kommt. Also es ist so wie eine, man spricht ja bei den Zeugen Jehovas von einer, also eine Sekte, die die Endzeit prophezeit, ja, propagiert. Ist das bei euch auch so der Fall gewesen oder in deiner Kindheit auch so der Fall gewesen in der Gemeinschaft?
Ja, also es war immer klar, irgendwann geht die Welt unter, dann kommen die wahren Christen dann in den Himmel, alle anderen kommen für immer in die Hölle. Es war aber bei uns in der Gemeinde oder bei denen, mir passiert das Gleiche auch, ich sag auch immer uns. Genau, das Ende war nicht so nah. Also man versucht sein Bestes, um sich darauf vorzubereiten, dass man selbst gerettet wird, muss man so viele andere wie möglich missionieren. Aber es war nicht so in den alltäglichen Predigten darauf ausgelegt, dass bald die Welt untergeht. Aber es hat auf jeden Fall immer mitgeschwungen.
Hm. Hast du dich dann in der Schule als eine Außenseiterin gefühlt? Weil die anderen, ja, das vielleicht wussten, dass du da sehr, oder musstest du dich als Kind auch von den anderen abgrenzen, weil die anderen was Schlechteres waren?
Bei mir war es ein bisschen anders. Also grundsätzlich war ich in der Schule immer total verängstigt, weil man da total viel falsch machen kann und wird ständig beobachtet. Das hat es auch nochmal getriggert mit diesem Gott beobachtet dich überall. Bei mir in der Klasse war das so, dass wir insgesamt 4 Leute aus dieser Gemeinde waren. Und auf der Schule, das war dann in dem Fall die Realschule, da gab es 2 Lehrer, die in dem Gemeinschaftsverband auch tätig waren. Und deshalb wurde ich jetzt nicht so wegen meiner Religion quasi gemobbt, aber ich war auf jeden Fall auch eher ein Outsider. Also ich habe auf jeden Fall nicht zu den Leuten gehört, die man dann anspricht, wenn man irgendwie was Tolles unternehmen will. Ich war dann eher der Lückenbüßer, wenn die coole Gruppe mal wieder einen rausgeschmissen hat. Und habe mich damit aber total auch abgefunden. Ich war da froh, nicht irgendwie im Fokus zu stehen, dass man noch mehr irgendwie beobachtet wird. Habe mich in der Schule dann aber auch total verändert. Ich habe dann angefangen, Punkrock zu hören und Skaterklamotten zu tragen. Und von dem damaligen schüchternen Mauerblümchen weg. Und ab da ging dann das Mobbing richtig los, weil ich ja anders war. Aber damals kam ich gut damit klar, weil ich damit tatsächlich auch, die Entscheidung habe ich selbst gefällt. Deswegen kam ich da gut mit klar. Aber über Religion haben wir da auch nicht wirklich viel gesprochen in der Klasse. Da war immer klar, wir haben religiöse Leute, da mit denen wollen wir jetzt nicht darüber diskutieren. Genau. Eine Sache fällt mir noch ein. Ich habe in Biologie, als wir die Evolutionstheorie drangenommen haben, ein Referat gehalten. Auch ein sehr fundamentalistisches Referat und irgendwie versucht zu widerlegen, warum die Evolutionstheorie Bullshit ist. Und anschließend kam die Lehrerin dann auch auf mich zu und hat mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ich so, ja, passt schon. Und damit war das dann auch gegessen. Also das wäre quasi die Erste, die gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt da nicht.
Also irgendwas, weil das vom Haus, Elternhaushalt sehr indoktriniert worden war, sehr vehement indoktriniert worden war, dass du an einen Gott glaubst und
genau.
Das sehr stark nach außen getragen wurde, wahrscheinlich dann durch dieses Referat auch, oder auch auf anderen Ebenen. Also in meiner Kindheit war es ja auch so, dass wir viele Feste nicht feiern durften und schon da ein Außenseiter waren und Klassenfahrten nicht, oder gab es das gar nicht, aber sie hat dann in dem Moment schon auch gemerkt, okay, da ist was anderes, was von Haus aus gelehrt ist und was eine Bestimmung hat dort im Elternhaus, und da führt auch kein Weg dran vorbei.
Genau. Und dass man auch nicht sich den Unterrichtsstoff einfach mal anhören kann und dann irgendwie überlegen, was man mit der Information anfängt, sondern von Anfang an eigentlich schon dagegen war, okay, da geht's um die Evolutionstheorie, das will ich gar nicht hören. Und das darf ich ja auch nicht hören, weil dann könnte mein Weltbild ja in sich zusammenfallen. Mhm.
Und, aber nochmal zurück auch auf die Frage, die ich eben noch da drin gestellt hatte. Gab es so Geburtstage oder sowas bei dir in der Kindheit, dass du das nicht mitfeiern durftest? War das bei dort in der Lehre in der Gemeinde auch so wie bei den Zeugen Jehovas? Es ist, dass sie sagen, das sind heidnische Feste, das ist eigentlich falsch, das macht man nicht.
Nee, also es wird Weihnachten und Geburtstage und Ostern und alle möglichen Feiertage werden sogar sehr stark gefeiert mit sehr großen Veranstaltungen.
Dann unterscheidet das sich dann doch da ein wenig von den Zeugen.
Ja.
Hattest du das Gefühl als Kind, dass dir da beigebracht worden ist, dass es das ist die Wahrheit, nichts anderes, und die anderen sind alle böse und falsch? Oder gab es da schon noch eine gewisse Freiheit, den anderen, lass die anderen leben, wie sie will, wir leben so, wie wir wollen?
Nee, also genau, also es gab gar keinen Handlungsspielraum.
Weil bei den Zeugen ist es ja so, die propagieren sehr, sehr vehement, dass sie die Wahrheit haben und alle anderen sind dann auch sehr böse und falsch. Und das engt natürlich ein Weltbild sehr ein oder auch ein freies Weltbild dem Gegenüber, dem anderen gegenüber. Also der andere hat ja gar kein Recht, so zu sein, wie er will in den Augen der Zeugen Jehovas, sondern der ist ja von Grund auf einfach schon böse und falsch, weil er nicht das Gleiche glaubt, weil die haben ja die Wahrheit. Und ich gucke einfach, ob es noch so andere Ähnlichkeiten gibt wie bei den Zeugen, weil ich das ja sehr spannend fand, wie ich es am Anfang gesagt habe, dass ich den Artikel gelesen habe und dachte, oh, das müssen doch die Zeugen sein. Und als Kind habe ich das so mit aufgefasst, das passt auch gut zu dieser Frage, wir sind die Wahrheit, die anderen sind alle falsch und wir sind keine Sekte. Wie können wir denn eine Sekte sein? Weil eine Sekte ist eine Abspaltung von der wahren Religion. Also wie können wir als wahre Religion eine Abspaltung sein? Das geht ja gar nicht. Und als ich mich dann intensiver mit anderen Sekten beschäftigt habe und erkannt habe, das ist ja alles sehr ähnlich, alles sehr gleich, sind die Zeugen Jehovas ja auch wirklich nur so eine Sekte. Und deswegen fand ich das am Anfang so spannend, als ich den Artikel gelesen habe und dachte, Das ist doch das Gleiche. Sehr, sehr ähnlich. Und ich deswegen frage ich jetzt gerade so, ob das und das bei euch auch war, weil ich das so spannend finde, weil, wie gesagt, viele, viele Parallelen da sind. Und ja,
ja,
spannend.
Also war bei uns auf jeden Fall auch so, in der Gemeinde war es auf jeden Fall auch so, dass die Wahrheit haben und alle drumrum leben quasi in der satanischen Welt und sind im Grunde auch selber schuld, weil sie das irgendwie nicht hinkriegen, an Gott zu glauben. Und ich hatte damals als Kind tatsächlich auch Mitleid mit den Nichtgläubigen, weil die das Tolle, was wir da hatten, nicht haben und auch nicht gerettet werden. Und das waren schon die Elite. Also sie haben sich selber jetzt nicht so bezeichnet, wir sind die Elite, aber sie haben sich so verhalten und es selbst über sich gedacht. Und alle außen, es wird eben in dunklen Farben gemalt und ist eigentlich genauso. Kann man da ganz kurz sagen, ja.
Ja, ich finde es sehr interessant, weil ich es so empfand auch nachher, als ich mich sehr intensiv dann mit anderen Gruppen, konfliktträchtigen Gruppen oder Sekten beschäftigt habe, hat es mir so eine gewisse Klarheit über das gegeben, was ich erlebt habe. Und es hat es, ich würde es jetzt mal wirklich so bezeichnen, wie so, ich war so ein Stück gesundet oder geheilt, ja. Also irgendwas in mir hat sich da wirklich geklärt und es war sehr, oder erleichtert habe ich mich da gefühlt. Und das war ein gutes Gefühl. Also ich kann da nur von mir sprechen, aber mir hat das geholfen.
Ja, ist bei mir genauso. Also das zu wissen, man ist nicht alleine, anderen geht's genauso. Das macht schon ganz viel mit einem. Vor allem finde ich mittlerweile, dass so ein Sektenausstieg halt auch irgendwo nach Schema F funktioniert. Also es gibt ganz klare Probleme, mit denen man zu kämpfen hat. Und das sind so ganz klare Symptome, dass es eigentlich schon ein Krankheitsbild ist. Und das finde ich persönlich beruhigend, dass das nicht nur ich und meine Psyche irgendwie total verrückt spielen und das im Grunde dann eine psychische Krankheit ist, die kein anderer hat und dementsprechend kann mir auch keiner helfen, sondern es geht anderen eigentlich eins zu eins genauso, auch oft nach dem Ausstieg. Das hilft wahnsinnig. Also das erste Video, was ich gesehen habe, das war tatsächlich eine Zeugen Jehovas Aussteigerin, habe ich auf YouTube gesehen. Und es ging ungefähr eine halbe Stunde und ich habe eine halbe Stunde lang geheult, weil ich einfach so viele Sachen wiedererkannt habe.
Deswegen ist es ja total wichtig und essentiell, finde ich, für solche Menschen, dass andere darüber öffentlich reden. Oder früher gab es ja die klassischen Selbsthilfegruppen. Das hat sich natürlich durch die Online-Welt oder die digitale Welt ein bisschen in ein anderes Format verschoben. Aber das ist wirklich ein Punkt, finde ich, der gebraucht oder eine Art, die man braucht, um das ganze Erlebte zu verarbeiten. Was hast du dann noch für dich gemacht oder herausgefunden, was dir hilft? Hast du irgendwie therapeutisch mit jemandem gearbeitet? Hast du das Gefühl gehabt, du brauchst es? Oder wie war dein Weg dann nachher, das Ganze zu verarbeiten?
Also in dem Moment, als ich das verstanden habe, dass mehr dahinter steckt als eben sektenartige Strukturen und die ganze Religion, in dem Moment ist Gott für mich gestorben und mein Weltbild ist in sich zusammengeflogen wie so ein Kartenhaus. Und in dem Moment kam ich überhaupt nicht mehr klar mit mir selbst. Alleine sein ging nicht. Und ich hatte zuvor mal einen Therapeuten, der meinte, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, kann man auch einen Notarzt rufen. Und das habe ich dann auch gemacht zweimal. Und die haben dann mit mir gesprochen, mich aufgeklärt, was es alles geben kann, wo zu welchen Ärzten ich mich wenden kann. Also die haben mir da auf jeden Fall schon mal sehr gut weitergeholfen. Dann anschließend bin ich mit meinem Hausarzt zusammen, haben wir uns eine Therapeutin gesucht, also uns nicht, sondern mir. Das ging relativ schnell. In dem Fall hatte ich Glück, da ich hatte, glaube ich, einen Tag später oder sowas schon einen Termin und war da bei einer ganz tollen Therapeutin. In dem Moment, als ich rausgefunden habe, was da alles dahinter steckt, ist auch der Entschluss gefallen, dass ich umziehen werde. Ich musste 500 Kilometer weit wegziehen, um einen großen Abstand zwischen mich und der religiösen Vereinigung zu haben. Und seither bin ich in Therapie. Also ich habe nach dem Umzug, das ist jetzt auch, glaube ich, 2,5 Jahre schon her, habe ich eine neue Therapeutin gefunden, bei der ich mich wahnsinnig wohlfühle. Also wie man hören kann, war der Anfang, die ersten beiden Wochen waren sehr, sehr turbulent. Es hat sich mittlerweile alles, ich habe einiges verarbeitet. Mir geht's heute schon viel, viel besser. Ich bin an einem komplett anderen Punkt als vor 3 Jahren noch. Und in der Therapie lernt man einfach total viel über sich selbst. Ich habe dann auch kleine Verhaltensweisen mir angeeignet. Meine Lieblingsverhaltensweise ist, abends in ein kleines Büchlein zu schreiben, so eine Art Tagebuch. Mindestens 3 Punkte und alle sollen positiv sein. Das beugt dann vor, dass man keine Albträume mehr hat, also dass man sich vor dem Schlafengehen nochmal mit was Positivem beschäftigt, dass man sich auch damit beschäftigt, was tut einem selbst überhaupt gut, was würde man da überhaupt reinschreiben. Und dann geht es darum, dass man diese Kleinigkeiten, bei mir ist es zum Beispiel, ich spiele Klavier, dass ich dann irgendwie versuche, jeden Tag da ein bisschen die Sachen zu machen, die mir gut tun. Und das war sowas, das mache ich heute noch. Und das hilft tatsächlich total, obwohl es total simpel klingt, abends so eine Art Tagebuch zu schreiben. Was da halt wichtig ist, dass das ganze Negative kommt einfach nicht rein.
Weil du das Gefühl hast, dass viel Negativität dir in der Kindheit entgegengebracht worden ist. Also ich gucke jetzt auch auf Blick bei meiner Kindheit, weil ich schon das so empfinde, dass dort die Welt sehr böse und sehr schlecht dargestellt wird und man eigentlich immer in so einer Endzeit ja lebt und es ist ja Horror. Also deswegen frage ich, weil du auch so ein Stück große Negativität mit dir trägst oder warum?
Ja, also das auf jeden Fall und halt auch, dass ich mich selber nicht so schätze, wie ich es eigentlich sollte. Also heute viel besser als damals, aber ich habe mich immer gefühlt, als wäre ich irgendwie überflüssig und als wäre ich es nicht wert zu leben. Also sehr, sehr starke Selbstwertkomplexe. Und daher kommt das dann auch, dass man nur positive Sachen aufschreiben soll, dass man das Negative, das denke ich ja sowieso schon sozusagen über mich und über das, wie ich mich verhalte und was ich denke und dass man da einfach einen anderen Blick auf sich und sein Leben bekommt, dass es ein bisschen geerdeter auch wird.
Ja, würdest du denn sagen, oder gibt es etwas, wo du sagen würdest, das und das resultiert einfach aus der Kindheit oder resultiert negativ aus der Kindheit heraus? Deswegen, ich will es jetzt nicht als Folgeschäden bezeichnen, ja, aber verstehst du, was ich meine? Aufgrund dessen bin ich und hab oder trage das und das mit mir, weil das und das halt in der Kindheit passiert ist.
Ja, also da gibt es tatsächlich einiges. Das ist zum einen, dass ich viel Angst habe. Also um das nochmal zu erwähnen, heute geht es mir viel besser als vor ein paar Jahren oder auch vor 15 Jahren. Da war das alles sehr, sehr viel schlimmer als heute. Aber ich habe heute noch viel Angst vor allen möglichen Situationen, einfach auch, wo man die Kontrolle so ein bisschen abgibt. Albträume habe ich, ich habe Emotionen nicht unbedingt im Griff, also dann auch eine starke Wut, auch auf meine Familie, auf die Gemeinde, auf Religion generell, mit der ich dann zum Teil nicht umgehen kann. Wie gesagt, das lerne ich alles gerade in der Therapie auch. Das Selbstwertgefühl muss ich ganz langsam aufbauen. Ich habe ganz große Angst, beobachtet zu werden, was eindeutig von diesem Gott sieht alles kommt und von der Gruppe, die gefühlt überall war, hinter jeder Ecke. Ich wurde ganz oft gesehen, ohne dass ich das selber mitbekommen habe. Ich habe Vertrauensprobleme, was natürlich auch mit an meiner Familie hängt. Denen habe ich vertraut, die haben mich quasi fallen lassen. Panikattacken, ich kann nicht unbedingt einkaufen gehen durch diese ganzen Reize. Ich bin total überfordert in so einem Einkaufsladen. Habe auch Essensprobleme, was damit zusammenhängt mit dem ständigen Beten vorm Essen. Gott dankbar sein, dass man überhaupt etwas bekommt. Das zieht sich bis heute einen großen Leistungsdruck und generell mit so winzigen Kleinigkeiten bin ich manchmal überfordert, wo andere denken so, ha, was soll das? Also es ist schon relativ viel, was sich auch bis heute noch zieht, aber mit dem kann man, glaube ich, auch auf kurz oder lang fertig werden. Ich bin schon im negativen Sinne überrascht, wie lang sich Sachen halten, also auch wie stark man indoktriniert war, um dann 10, 15, 20, 30 Jahre später immer noch damit zu kämpfen. Das ist, geht auch vielen anderen so. Also die Folgeschäden sind jetzt nicht unbedingt, bei mir sind sie relativ konkret, also im Großen und Ganzen mit Angstzuständen, Panikattacken, geht vielen anderen, soweit ich das gehört habe, auch so.
Ja, wow, muss ich jetzt erstmal noch sagen, bevor ich meinen Gedanken noch rauslasse, weil du dich hier total öffnest und dich da auch so verletzlich gerade zeigst. Und dafür danke ich dir total, weil ich diese Punkte so gut nachempfinden kann. Und wie du auch eben gerade sagst, das geht vielen anderen genauso. Diese Erfahrung mache ich ja auch, wenn ich mich in Aussteigergruppen oder mit ehemaligen Zeugen Jehovas oder so unterhalte oder auch anderen Aussteigern aus anderen Gruppen. Und ich kann das so gut nachempfinden, besonders diesen Punkt beobachtet zu sein. Das ist ein Thema, was immer noch auch bei mir total präsent ist. Und da kann man sich, glaube ich, einfach nur ja mit Liebe behandeln und dem Zeit geben und gemeinsam mit jemandem, das machst du ja auch, dran arbeiten. Und deswegen vielen Dank, dass du da so offen bist.
Ja, gerne. Ich finde es auch total wichtig, dass man auch so Sachen mal erzählt, die man normalerweise im Gespräch eher unterschlagen würde, weil es geht ja auch darum, dass ich mir selbst helfe. Also das ist ja auch eine Art von Therapie, dass ich mich so öffne. Auf der anderen Seite können das ja relativ viele auch nachvollziehen. Und das ist einfach wichtig, dass man weiß, okay, es gibt noch jemanden, der hat eigentlich im Grunde ähnliche Probleme.
Ja. Das hilft immer schon sehr viel. Hat mir damals auch geholfen, ja. Darf ich fragen, ob es bei dir in der Gemeinschaft damals auch den körperlichen Missbrauch an Kindern gab oder was ja auch ein Thema bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel ist, was ich ja auch selber erlebt habe, dass ich viel Schläge bekommen habe als Kind und ich das schon auch in die Ecke stelle, dass es ein Fehlverhalten der Zeugen Jehovas und der Lehre damals war.
Das war bei uns auch so. Also ich kann das natürlich hauptsächlich über mich sagen und meine Familie. Da gab es auf jeden Fall auch Schläge. Heißt, ab einem gewissen Punkt kamen meine Eltern in dem Fall nicht unbedingt mit Worten weiter. Die waren da auch ein bisschen überfordert. Meiner Meinung nach hat diese ganze Lehre auch total viele Logikprobleme. Und wenn man da auch, man kann das nicht so richtig argumentieren auf Dauer. Und in der Bibel steht das ja auch mit der Züchtigung, so wenn du dein Kind liebst, dann schlag es oder keine Ahnung, wie das da heißt, aber so sinngemäß.
Ja.
Das gab es bei uns auf jeden Fall auch. Und ja, es war halt einfach auch eine Bestrafung, wo man dann als Kind das auch gar nicht versteht und auch sagt so, oh, okay, jetzt habe ich wirklich was richtig falsch gemacht. Das heißt, es fördert auch nochmal die komplette Angst vor dem Fehlverhalten. Und in der Pubertät war es dann so, dass ich zurückgeschlagen habe und habe das nicht auf mir sitzen lassen, was halt natürlich die Beziehung zwischen meinen Eltern und mir vollends zerstört haben in dem Moment auf jeden Fall. Aber das gab es auf jeden Fall auch.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das war ja der Punkt, warum bei uns Pubertieren so ein bisschen als, diese Zeit überspringen wir mal oder überspringt ihr Kinder mal, damit solche Vorkommnisse überhaupt nicht Raum hatten zu passieren. Oh, damit man nicht rebellisch den Eltern dann gegenüber auftreten konnte. Gab es dann, oder könntest du jetzt aus einer Perspektive von jetzt auch sagen, oder jetzt sagen, dass es etwas Schönes bei dir auch in der Kindheit gab? Also ich glaube, dass alles nicht immer nur schlecht ist, sondern dass es vielleicht auch schöne Momente gab, wo ich mich aber nicht, oder wo ich nicht behaupten will, ja, jetzt müssen wir aber auch mal die schönen Seiten rausziehen, damit wir sagen können, ja, das ist auch gut, sondern ich finde diese diese Frage oder den Gedanken einfach spannend, weil man vielleicht als Kind auch etwas aufbaut, um diesem Schlechten oder diesem, was da so weh tut, zu entgehen. Und ich glaube auch, dass ich irgendwo in eine Traumwelt abgedriftet bin, um mein eigenes kleines Paradies so für mich aufzubauen. Und hattest du sowas auch? Oder jetzt so rückblickend würdest du sagen, ja, das und das fand ich sehr schön und habe das halt versucht nur zu sehen?
Ja, also es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Dinge. Zum einen natürlich den Zusammenhalt da in der Gruppe, dass man sich immer gegenseitig unterstützt. Also man war nie alleine. Das war damals was Positives. Heute wäre es eher was Negatives für mich. Man war super gut vernetzt und bei uns in der Gemeinde war das auch so, dass wir relativ große Freiheiten hatten als Teenager im Hinblick auf die Kreativität ausleben. Wir haben dann als Teenager komplette Zeltlager organisiert von Anfang bis Ende und so Projekte haben einfach total viel Spaß gemacht und ich dachte auch immer, das können alle so machen. Heißt, wir hatten auch alle Werkzeuge oder Orte. Wir hatten dann auch eben den Gemeindeschlüssel und haben uns da eigentlich eine ganz gute Zeit gemacht. Alles natürlich im Hinblick auf Gottes Ehrung. Und ich wusste nicht, dass es so arg gekoppelt ist mit dem, dass man dazugehören muss. Aber es gab auf jeden Fall einige tolle Dinge. Ich habe auch ganz tolle Leute kennengelernt. Ich habe mich da auch in diesen Gruppierungen auch total wohlgefühlt damals. Das war auch das, was ich kannte und wo ich mich im Grunde bewege wie so ein Fisch im Wasser. So Massenveranstaltungen fühle ich mich irgendwie ganz, ganz wohl, zumindest damals. Und genau, also im Großen und Ganzen dieser wahnsinnige Zusammenhalt und die ganzen vielen Freunde und alle arbeiten auf das gleiche Ziel, das fand ich richtig klasse.
Ist auch gut, dass du es sagst, alles aber trotzdem mit dem Vorbehalt, dass es in diesem Rahmen stattgefunden hat und man nicht hundertprozentig halt frei war, sondern dass es wirklich alles immer noch außerhalb der Gemeinschaft nicht so gut angesehen war, sondern nur innerhalb der Gemeinschaft. Und ich finde, was halt schön ist, dass man daraus schon sieht, dass man ein Gemeinschaftsmensch ist. Und ich glaube, das dürfen wir uns alle auch eingestehen, auch wenn die Gesellschaft sehr in dieses, ja, Einsame, Vereinsamen oder Sonstiges, manchmal habe ich das Gefühl, die driftet so ab. Aber wir brauchen einfach einander. Und besonders jetzt merken wir das ja auch durch Corona, wie wichtig das ist, in Begegnung zu gehen oder sich mit anderen zu treffen.
Ja, das stimmt.
Ich habe noch, Mira, eine letzte Frage an dich. Und ich würde schon mal hier sagen, vielen Dank, dass du so viel von deiner Kindheit erzählt hast und wie es dir ergangen ist. Und ich bin sicher, dass sich ganz, ganz viele, die ein gleiches Thema haben, dort wiederfinden, bin ich 100% von fest überzeugt. Und du tust so viel Hilfe damit, den anderen Menschen damit, ja, Verständnis über ihre selbe Situation oder über diese Situation zu geben. Und das ist ja super wichtig, weil man sich, wie wir es ja auch schon oft gesagt haben in diesem Interview, aufgehoben und verstanden fühlt. Und vielen Dank für deine Stärke, sich hier hinzusetzen und mit mir ja vors Mikrofon zu treten. Vielen, vielen Dank. Und meine letzte Frage an dich ist eigentlich eine ganz simple Frage. Gibt es irgendwas, was du gerne noch erzählen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne mitgeben möchtest nach draußen? Ja, was wir vielleicht nicht angesprochen haben, aber wo du einfach drüber gerne noch erzählen möchtest. Und sei es, dass du eine Katze hattest oder einen Hund und was es auch immer ist.
Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch sagen, dass es auch eine Zeit danach gibt. Also auch wenn es einem richtig schlecht geht, geht's immer weiter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man offen und mit offenen Augen durchs Leben geht, öffnen sich Türen, von denen man nicht wusste, dass sie existieren. Und findet auch ganz viele großartige Menschen, die einen unterstützen, von denen man es vorher gar nicht erwartet hat oder die man zum Teil auch vorher noch gar nicht kannte. Und das geht auf jeden Fall irgendwie immer weiter. Und meine Erfahrung ist, also der Ausstieg war das Beste, was mir eigentlich passiert ist. Ich kann seither selber Entscheidungen treffen, auch Entscheidungen über mein Leben. Das ging dann los mit dem Umzug, dass ich dann in ein anderes Bundesland gezogen bin. Ich entwickle mich beruflich weiter und bin da relativ erfolgreich geworden in relativ kurzer Zeit. Und das finde ich einfach, dass man das wissen muss. Es geht immer weiter und es gibt Leute, die haben Ähnliches erlebt, die können da einem auch zuhören oder reden. Es gibt Selbsthilfegruppen, zum Beispiel auch bei Facebook mit Sektenaussteigern, wo man dann Gleichgesinnte trifft. Genau.
Das ist eigentlich so ein wunderschöner Schluss. Da will ich eigentlich gar nicht viel mehr dazu hinzufügen, weil mit so einem guten, positiven Gedanken würde ich sagen, vielen, vielen Dank nochmal. Und schön, dass du da bist, schön, dass es dich gibt und schön, dass du das da herausgefunden hast aus diesem, ich nenne es jetzt mal Gefängnis, und ein freies Leben für dich gefunden hast. Mira, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Ja, einen besseren Schluss hätte ich gar nicht finden können für diese Podcast-Folge. Nur noch ein Gedanke, der mir doch nun in den Sinn kommt, sei noch erwähnt, egal welchen Alters, weil es gibt ja viele, die sind auch im späteren Alter erst aus solch einer Gruppe rausgekommen. Egal welchen Alters, es geht immer weiter und es öffnet sich eine Tür, so wie Mira das gerade gesagt hat. Allerdings ist es, denke ich, wichtig, in Bewegung zu bleiben. Und somit beende ich hiermit diese Podcast-Folge. Sage vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Und die nächste Folge, ich denke, es wird ein sehr, sehr interessantes Interview mit zwei Damen, die ein ganz besonderes Buch herausgebracht haben. Diese Folge lohnt sich sehr anzuhören. Wenn ich mich nicht noch irgendwie umentscheide und doch noch was anderes dazwischen schiebe, aber das ist geplant und die kann ich euch dann ja nur ans Herz legen, das weiß ich jetzt schon. Seid gespannt und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.